Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie werden in dieser Sendung einen hoch angesehenen Wissenschaftler von einer ja weniger hochachtungswürdigen Seite kennenlernen, den Physiker Albert Einstein. Es gibt jetzt eine Einstein-Biografie als Hörbuch und da erfährt man unter anderem, welche Bedingungen Einstein seiner Ehefrau in einem Scheidungsverfahren diktiert hat.
Du sorgst dafür, dass meine Kleider und Wäsche ordentlich im Stand gehalten werden, dass ich die 3 Mahlzeiten im Zimmer ordnungsgemäß vorgesetzt bekomme. Du hast weder Zärtlichkeiten von mir zu erwarten, noch mir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Du hast eine an mich gerichtete Rede sofort zu sistieren, wenn ich darum ersuche.
Ja, drohendes Redeverbot für die noch Ehefrau Albert Einstein im Jahr 1914. Sehr verschiedene Seiten seiner Persönlichkeit und seiner Genialität stellen wir Ihnen vor mit einem Einstein-Hörbuch in 10 Minuten etwa. Erzählen in Serienform ist gerade sehr beliebt, wenn man nur daran denkt, wie viele Leute extra lange Fernsehserien weggesuchtet haben in den letzten Jahren. Wir wollen jetzt auf Buchserien schauen, die über tausende von Seiten laufen können, in denen eine Autorin oder ein Autor ganze Erzählwelten entwickelt. Welten, in denen man viel entdecken kann. Und das sind japanische Comicserien, Manga-Serien. Der Kritiker Stefan Mesch, der steckt tief drin in diesem Thema. Er hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Unnützes Wissen über Manga und Anime. Und jetzt will er hier bei uns hoffentlich nützliches Wissen verbreiten. Seien Sie willkommen, Herr Mesch, hallo.
Hallo.
Was wäre denn ein Beispiel für so eine komplexe Manga-Welt in Serienform, die sich ganz besonders zu entdecken lohnt?
Ich glaube, wir reden noch in 20 Jahren über die Manga-Reihe Fool Night, also Nacht der Narren. Da läuft eine Klimakatastrophe und das Sonnenlicht, das kommt nicht mehr durch die Wolken und darum fehlen Pflanzen. Die Luftqualität ist schlecht und es ist immer dunkel. Aber Leute können zu Pflanzen werden. Man setzt einen Samen ein und dann wird die Person so in etwa 2 Jahren langsam zum Baum oder zur Blume. Und das bietet man todkranken oder behinderten Leuten an. Also die Regierung fragt, hast du noch Lebensqualität? Falls nicht, dann bekommst du Geld und wirst zur Pflanze. Aber es läuft dann so ähnlich wie in der echten Welt dieses Sterbehilfeprogramm in Kanada, wo dann klar wurde, Moment, viele Menschen wollen gar nicht sterben, sie haben nur zum Beispiel Schulden und sind verzweifelt. Also die Regierung schafft Armut und sagt hier im Manga, die Lösung ist, werd zum Baum, weil dann bist du zu was nützlich. Also wirklich ganz schlimme Verwertungsfantasien.
Das ist ja interessant, dass Sie gerade heute von dieser Serie erzählen, heute an dem Tag, an dem Han Kang aus Südkorea den Literaturnobelpreis bekommt, deren berühmtestes Buch, Die Vegetarierin, da wird ja eine Frau auch zu einer Pflanze, allerdings aus ganz anderen Gründen, als Sie die jetzt geschildert haben. Und diese Verwandlung von Menschen in Pflanzen als Sterbeprogramm in einer ewig düsteren Nacht, hat das auch was von Horror, diese Serie?
Ich hatte Angst, dass es nur fürs Horrorpublikum ist, aber es ist wirklich für alle so ab 15. Also die Figuren, die gucken immer so ein bisschen punkig, hässlich. Es gibt natürlich sehr viel Body-Horror, also so Wurzeln und Ranken wachsen aus dem Körper. Aber auf Deutsch erscheint Fool Night seit August und so viele Leute sagen erst, boah, das spricht mich null an, aber ich habe es dann doch gekauft und wow. Und das liegt an der Tiefe und an dieser existenziellen Atmosphäre. Also so Neonlicht und so brutalistische Betonwohnblöcke und Figuren, die ganz viel über Armut reden und über Gesundheitssysteme. Also ich habe eigentlich gar keine Vorliebe für so Welten, aber nach 200 Seiten ist klar, Fool Night, das ist Literatur, das ist Zeichenkunst, das geht uns wirklich alle an.
Und wir schauen ja besonders auf Serien. Was heißt denn Serie im Blick auf Fool Night? Wie viele Bände gibt es davon?
Im Moment 8. Also bei Manga ist so, dass fast jeder Manga erstmal kapitelweise in einem Magazin läuft, so als monatliche oder als wöchentliche Serie. Und dann kommt ein Sammelband mit gut 200 Seiten und später gibt's dann halt oft noch so Filme, Serien, Zeichentrick, Anime. Aber daran verdient die Person, die das erfindet, schreibt und zeichnet, selbst oft ziemlich wenig. Also die Kreativen, die Mangaka, die kriegen das meiste Geld durch Sammelbände und darum haben viele Reihen so 10 bis 20 Bände. Also wirklich viel Platz, um Sachen zu vertiefen und zu verkomplizieren.
Genau, da kann man ganze Welten ausbauen, wenn man 10 bis 20 Bände vor sich hat. Wie ist das, wenn solche Serien bei uns jetzt vorgestellt werden? Werden die Serien dann auch als Serien vorgestellt und rezensiert oder schaut man da auf den ersten Band und sagt danach Daumen hoch, Daumen runter?
Ja, viel zu oft leider, weil das Neue halt immer erstmal mehr Nachrichtenwert zu haben scheint. Ein Schock für mich war der Märchenmanga Magus of the Library, weil in Band 1 ist der Held im Grundschulalter und es ist wirklich toll für Grundschulkinder. Aber ab Band 2 macht er dann eine Ausbildung in so einer magischen Bibliothek und da sind 27 Leute in der Klasse mit ihm und alle kriegen ganz viel Tiefe. Magus of the Library, also Fantasy mit plötzlich sehr viel Politik und Weltenbau und ab Band 2 dann eben eine extrem detailverliebte, erwachsene Serie über die Bedeutung von Büchern und Herrschaftswissen und Kolonialismus. Also ich finde, perfekt für Leute, die ein Literaturmagazin wie die Lesart hören.
Wir werden später nochmal die Titel nennen, also keine Angst, wenn sie jetzt fast zu verpassen drohen, wir sagen nochmal, worüber wir hier geredet haben. Aber ich würde jetzt gerne mal wissen, weil wir jetzt gerade so über die Einstiegsbände reden, ist denn Ihre Grunderfahrung, dass sich das Weiterlesen auch deshalb immer lohnt, weil der Einstieg vielleicht erstmal so ein sanfterer ist und der Erzählkosmos in so solchen Manga-Reihen sich erst in den späteren Bänden so richtig entfaltet?
Finde ich fast immer, aber halt wirklich nicht immer. Also mit der Zeit wächst bei mir als Leser ja auch mein Vertrauen. Also wie ernst nimmt der Manga die Figuren? Haben auch die Nebenrollen Tiefe? Ist es feministisch? Es gibt zum Beispiel eine ganz leichte, sonnige Serie für Teenager, Skip and Loafer. Da ist ein Mädchen vom Land und das darf in Tokio auf die Highschool. Und ein hübscher, sehr freundlicher Junge hilft ihr. Und Band 10, der ist immer noch genauso leicht und herzig wie Band 1. Aber wir wissen jetzt, der Junge hat ein Trauma. Er hat als Kind schon gelernt, ich schlucke meine Bedürfnisse runter. Und keine Figur in diesem ganzen Manga hat das aber gemerkt bisher nach 2000 Seiten. Also wir haben immer noch Wohlfühlspaß und Schulalltag, aber ich lese da immer weiter, weil man hier toll sieht, dass ein netter Kerl in diesem Fall aus Angst und aus Selbsthass nie anecken will. Skip and Loafer, also eigentlich über total schöne kleine Momente, aber mit diesem tollen doppelten Boden psychologisch. Wie kann der Junge die Fassade durchbrechen und authentisch sagen, ich bin wütend oder ich brauche Hilfe?
Ich höre jetzt immer die Seiten und Bandzahlen, die Sie einbringen. 2000 Seiten haben Sie gerade gesagt. Ja. Das ist ja wirklich unglaublich viel Stoff. Und ich habe ja vorhin schon die Fernsehserie ins Spiel gebracht. Die werden ja dann oft auch immer komplexer mit der Zeit, je mehr man sich davon anschaut. Sind die Manga-Serien und die TV-Serien in der Hinsicht ja Verwandte?
Absolut, aber eine TV-Serie braucht halt die Produktionsfirma, den Sender, hunderte von Leuten. Und das Tolle an Manga ist für mich, eine Person kann da ihr Ding machen, ihre Welt erzählen und ihre Welt auch noch zeichnen, oft ganz allein. Also wir sind wirklich 2000 oder 4000 Seiten lang in der künstlerischen Vision von einer Person. Und es gibt da kaum finanzielle oder verlegerische Schranken. Also mein Geheimtipp gerade spielt in Hongkong. Da gab es bis 1992 ein ganz eng bebautes Viertel, Kowloon. Und jetzt gibt es den Manga Kowloon Generic Romance über eine Frau, die Wohnungen in Kowloon vermietet und da mit ihrem Kollegen flirtet. Und das Kowloon, das sieht aus wie 92, aber es ist die Zukunft, weil Leute ziehen hier in einen Nachbau aus Nostalgie und erwachsene Liebespaare haben dann so einen Flirt mit der Mode von damals, dem Essen und der Vergänglichkeit. Und den Manga, den gibt's noch nicht auf Deutsch, weil ins Deutsche kommen, finde ich, fast nur Manga für Jugendliche. Aber das hier ist eine erwachsene Geschichte über Sinnlichkeit und die Sehnsuchtsbilder und Geschlechterideale von 1992. Also hat eine Autorin und Zeichnerin gesagt, ich mache mein Ding. Und es ist künstlerisch was ganz Eigenes. Kowloon Generic Romance.
Jetzt haben Sie uns vier Manga-Serien vorgestellt, wäre zu viel gesagt, aber zumindest ins Spiel gebracht hier. Sagen Sie uns doch jetzt zum Schluss bitte nochmal die Titel und ein Stichwort zum Inhalt, zum Einprägen jetzt.
Alles klar. Also Menschen werden zu Pflanzen im Klimawandel-Horror Fool Night. Dann 2, das Fantasy-Märchen über Buchkultur und kulturelle Vielfalt Magus of the Library. Dann die Schulgeschichte mit dem Jungen, der aus einer Angststörung heraus ganz lieb wirkt, Skip and Loafer und Hongkong als nostalgische Kulisse, Kowloon Generic Romance.
Manga-Serien, in denen ganze Erzählwelten aufgebaut werden. In bis zu 4000 Seiten haben wir gehört vom Literaturkritiker Stefan Mesch. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Der Physiker Albert Einstein, der begegnet einem heute ja meistens als so verschmitzt gütiger Herr mit enormer Weltweisheit, gern auch mit so ausgestreckter Zunge, dass seine Persönlichkeit auch unangenehme Seiten hatte und dass ihn sein rebellischer Charakter mit zu seinen bahnbrechenden Einsichten gebracht hat, das zeigt die neue Einstein-Biografie von Walter Isaacson. Das ist ein internationaler Bestseller-Autor mit sehr erfolgreichen Biografien über die Stars des modernen Plattformkapitalismus. Digitalismus, über den Apple-Gründer Steve Jobs und zuletzt über Elon Musk. Walter Isaacsons Albert Einstein-Biografie, die gibt es jetzt bei uns auch als Hörbuch und das stellt Ihnen Tobias Wenzel vor.
Er war ein Einzelgänger, der sich eng mit der Menschheit verbunden fühlte. Ein Rebell, der von Ehrfurcht erfüllt war.
Albert Einsteins rebellisches Auftreten beim Physikstudium in Zürich verzögerte seine akademische Karriere. So musste er 1902 erst einmal eine Festanstellung im Patentamt Bern annehmen. Damals legte der gebürtige Ulmer in seiner speziellen Relativitätstheorie dar, dass Zeit und Raum gerade nicht, wie seit Newton angenommen, absolut sind, sondern relativ zum Bewegungszustand des jeweiligen Beobachters, mit scheinbar paradoxen Folgen.
Wenn ein Mann auf einer Rampe steht und zusieht, wie seine Zwillingsschwester in einem Raumschiff davonfliegt, das große Entfernungen nahe der Lichtgeschwindigkeit zurücklegt, wird sie bei ihrer Rückkehr jünger sein als er.
Seit 1904 war Einstein mit seiner ehemaligen Kommilitonin Mileva Maric verheiratet. Als er in Berlin, mittlerweile ein angesehener Wissenschaftler, an der allgemeinen Relativitätstheorie arbeitete und mit seiner Cousine Elsa eine Affäre begann, wurden die Eheleute zu Feinden. Biograf Walter Isaacson spricht vom brutalen Waffenstillstandsultimatum, das Einstein seiner Ehefrau 1914 zukommen ließ.
Du sorgst dafür, dass meine Kleider und Wäsche ordentlich im Stand gehalten werden, dass ich die drei Mahlzeiten im Zimmer ordnungsgemäß vorgesetzt bekomme. Du hast weder Zärtlichkeiten von mir zu erwarten, noch mir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Du hast eine an mich gerichtete Rede sofort zu sistieren, wenn ich darum ersuche.
Mileva zog darauf mit den Kindern zurück nach Zürich. 1919 ließen sich die Eheleute scheiden. Der Schauspieler Frank Arnold fördert mit seiner Vortragskunst ein besseres Verständnis der komplexen physikalischen Theorien. Einstein ist gerade mal 36, als er unsere Vorstellung vom Universum gründlich und spektakulär umgeschrieben hat. Mit seiner speziellen Relativitätstheorie, erläutert sein Biograf, habe Einstein gezeigt, dass Raum und Zeit ein Raumzeitgeflecht bildeten.
Mit seiner allgemeinen Version der Relativitätstheorie war dieses Raumzeitgeflecht nicht mehr nur ein bloßer Behälter für Objekte und Ereignisse. Stattdessen bekam es eine eigene Dynamik, die durch die Bewegungen von Objekten in seinem Inneren bestimmt wurde und gleichzeitig jene Bewegungen beeinflusste. Man denke an das Sprungtuch eines Trampolins, das sich verzerrt, wenn eine Bowlingkugel und einige Billardkugeln darüber rollen und dessen sich ändernde Verzerrungen ihrerseits die Bahnen der rollenden Kugeln bestimmen und beispielsweise die Billardkugeln zu der Bowlingkugel hinführen.
Oft ist Walter Isaacson erfreulich anschaulich wie hier, selten unangenehm schwülstig, wie wenn er Einstein als Gedankenleser des Weltenschöpfers bezeichnet. Schürzenjäger und Freidenker, gefeierter Wissenschaftler und dann im Exil wegen seiner jüdischen Abstammung und seines Pazifismus Staatsfeind der Nazis. Nach 26 Stunden des Lauschens hat man dank Isaacson verstanden, was Einstein erlebte, wie er tickte und was ihn zum Genie machte. Dabei habe Einstein, so der Biograf, allerdings nie seine demütige Ehrfurcht vor den Werken der Natur verloren.
Für Einstein zeigte sich gerade in der Abwesenheit von Wundern die göttliche Vorsehung. Danach ist der Umstand, dass der Kosmos verständlich ist und von Gesetzen bestimmt wird, ein Grund zur Ehrfurcht.
Einstein, die Biografie von Walter Isaacson, ist eine anspruchsvolle und faszinierende Hörerfahrung.
Das sagt Tobias Wenzel und diese Biografie, die wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Heiner Kober, ungekürzt eingelesen als Hörbuch von Frank Arnold und dieses Hörbuch ist bei Random House Audio erschienen mit 26 Stunden Laufzeit. Als Download kostet das Ganze 36 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute wird die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Und ihre Rede zu diesem Preis, die hat sie schon am vergangenen Samstag gehalten. Und da hat Han Kang auch über ihren verlorenen Glauben an die Menschheit gesprochen.
Lange hatte ich den tief verwurzelten Glauben an die Menschheit verloren. Wie konnte ich da die Welt umarmen? Ich stellte fest, dass ich mich mit diesem Dilemma auseinandersetzen musste, wollte ich vorankommen. Und ich verstand, dass das Schreiben der einzige Weg war, es zu durchdringen und hinter mir zu lassen.
Han Kang, die Literaturnobelpreisträgerin 2024. Heute wird ihr der Preis übergeben. Bei uns sind ihre Bücher im Aufbau Verlag erschienen und dort wird kommende Woche auch ein neuer Roman von ihr erscheinen. Unmöglicher Abschied heißt dieser neue Han Kang Roman, wieder übersetzt von Ki Hyang Lee. Ein ganzes Leben soll das Buch erzählen, das wir jetzt hier auf dem Tisch haben. Das ist eine Graphic Novel des französischen Zeichners Tom Ogoma mit dem Titel Ein ganzes Leben vom Träumen und Lieben, Verlieren und Gewinnen. Die Kritikerin Susanne Billig hat das Buch für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Da müssen wir erst mal fragen, wessen Leben lernen wir denn da offenbar so umfassend kennen in diesem Buch?
Ja, auf den ersten Blick ist das Leben eines Mannes in den USA. Der liegt im Dezember 1955 kopfunter in der Gebärmutter seiner Mutter. Im März 1956 wird er geboren in Alaska und dann entfaltet sich sein Lebensweg. Doppelseite für Doppelseite rückt das jeweils ein Jahr vor, bis er als älterer Mann an einem Herzinfarkt allein in seinem Garten stirbt. Das ist so der erste Blick. Und darunter gibt es uns um sowas wie den Bogen des Lebens an sich, die Tiefenstruktur des menschlichen Daseins. Das ist auf jeden Fall deutlich die Grundidee hinter diesem Buch.
Aber es ist ein konkretes Leben mit konkreten Lebensstationen, also ja schon am Anfang die konkrete Geburt.
Genau, das ist ein kleiner Junge, der wächst relativ behütet auf. Der ist schon als Kind fasziniert von allem, was er oben am Himmel sieht. Er beobachtet Flugzeuge. Gemeinsam mit seinem Vater wird dann ein Teleskop angeschafft und die beiden holen die Galaxien so ein Stückchen näher zu sich hin. Als Teenager entdeckt er natürlich die Filme, sitzt im dunklen Kinobauch und was schaut er? Science Fiction. Dann studiert er etwas wie Astronomie oder Weltraumtechnik, das erfahren wir nicht so genau. Und im Höhepunkt dann tatsächlich wird er zum Astronauten und fliegt hinauf und macht sogar einen Weltraum. Spaziergang.
Da wird es dann doch ein sehr spezielles Leben, ne? Denn also träumen tun ja viele davon, Astronaut zu werden, aber tun können es dann doch nur sehr wenige.
Ja, Tom Ogoma zeigt uns Lebensstationen, dennoch die das Gefühl auslösen, obwohl das so spezifisch ist, ich kenne das. Das habe ich vielleicht als Kind so oder so ähnlich auch erlebt. Mhm. Also zum Beispiel sich als Kind ausgiebig in die Betrachtung des Kleinsten zu vertiefen, die Insekten im Garten oder sich auch Fragen über das Größte zu stellen. Was ist das da oben am Himmel und was ist unser Platz in der Welt? Oder auch sich von den Eltern unterstützt fühlen, aber auch immer wieder ganz schön allein mit den eigenen Gefühlen und Gedanken. Sich an Menschen sehr nah zu binden und ganz schön viele davon auch sehr schmerzlich wieder zu verlieren. Seine Mutter wird zum Beispiel sehr krank im Laufe des Buches und stirbt. Seine Ehefrau packt den Koffer und geht. Und das sind eben, egal welches Leben man lebt, doch archetypische Lebensstationen. Entdecken, träumen, ne, wie es im Untertitel heißt, lieben, verlieren. Das sind so Grunderfahrungen und diese Ebene des Archetypischen, die schwingt hier immer mit.
Und das Ganze in einer Graphic Novel, die Tom Ogoma hier gezeichnet und getextet hat. Wie funktioniert das denn auf der Ebene der Bilder? Was für Bilder sehen wir da überhaupt?
Ja, uns tritt so eine ganz reduzierte, minimalistische Bildsprache entgegen. Wir sehen sehr einfache, deutliche Kontraste, wenig Details, sondern Farbflächen, ohne Schattierungen, ohne Verläufe, so aneinander gesetzt. In nur 4 Farben, blau-grün, magenta, gelb und schwarz. Das strahlt so eine gewisse Lebendigkeit aus. Das sind starke, lebendige Farben, aber auch eine starke Ruhe. Und dadurch, dass das eben so etwas kantig aneinandergesetzt ist, unterstreicht es natürlich auch diese Idee des Archetypischen. Es gibt fast keinen Text. Es gibt auf jeder Seite nur Datum und Ort. Und dann gehört zur Struktur, dass wir auf der linken Seite des Buches jeweils eine Szene sehen, die auch nie das ganze Blatt ausfüllt. Also es gibt Luft und den Raum des leeren Papiers. Und auf der rechten Seite sehen wir die Perspektive des Jungen, eben immer seinen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Also er spielt in seinem Kinderzimmer und schaut aus dem Fenster. Und rechts sehen wir dann eben hinter dem Fensterkreuz die ruhige Vorortwelt. Oder er spielt im Garten und schaut durch eine Lupe. Und rechts sehen wir dann die wimmelnde Insektenwelt. Oder in der Bibliothek hebt er den Kopf und die wunderschöne Frau tritt ein, die seine Ehefrau werden wird und ihn später eben auch leider verlässt. Auch das sehen wir durch die Tür hinten schemenhaft. Sie geht mit dem Koffer in der Hand.
Sie haben ja so einige Abschiede jetzt schon erwähnt, die diese Figur, dieser Mensch erlebt. Heißt das, wenn das so von Abschieden geprägt ist, das ist ein eher ja, tendenziell auch trauriges Buch?
Ja, melancholisch würde ich auf jeden Fall sagen. Also still, ruhig, aber auch melancholisch. Also der Protagonist hat Beziehungen, aber die gehen eben verloren. Er holt die Sterne zu sich, aber irgendwie bleibt ihm die Welt doch auch fern. Und am Ende ist so die Frage, mit der uns das Buch zurücklässt, ob wir, selbst wenn wir Träume verwirklichen, selbst wenn wir zeitweise eine große Nähe haben zu anderen Menschen, ob wir nicht doch auf eine grundlegende Weise allein durch dieses Leben gehen. Und der Antiheld in diesem Buch kann das sicherlich mit Ja beantworten.
In dem Buch Ein ganzes Leben vom Träumen und Lieben, Verlieren und Gewinnen, das Buch von Tom Ogumar, ist im Verlag Helvetik erschienen mit 176 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Susanne Billig. Und das sind die Glöckchen für unseren Adventskalender. Unsere Redakteurin Kim Kindermann empfiehlt Ihnen da jetzt ein Buch von Tanev Wrench mit dem Titel Feuerjagd, eine Geschichte von Familie und Vergeltung.
Wer noch dringend auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, der sollte unbedingt Feuerjagd von Tanev Wrench einpacken. Dieser grandiose Roman, der gleichzeitig auch als Krimi gelesen werden kann, ist mein Buch des Jahres. Ein echtes Muss. Denn wie die Irin hier das Zusammenleben in einer eingeschworenen Dorfgemeinschaft verhandelt, ist umwerfend. Es geht um Familienbande, um die Frage, ob Blutsverwandtschaft mehr zählt als Wahlfamilie. Es geht um Loyalität, um Wahrheit und Lüge. Schlicht also um das große Ganze. Und ganz ehrlich, das zu Weihnachten zu verhandeln, ist beste Katalyse. Wunderbar. Zumal uns die Geschichte in den Sommer versetzt. Raus aus dem trüben Dezemberwetter. Es ist heiß, unglaublich heiß in Ardna Kelty, einem abgelegenen irischen Dorf. Und das nur auf den ersten Blick idyllisch scheint, ein perfekter Rückzugsort für geschundene Seelen. Doch das täuscht. Ardna Kelty hat es in sich. Der Ort und seine Bewohnerinnen und Bewohner sind die eigentlichen Stars in diesem grandiosen Roman von Tanev Wrench. Denn hier geht es hart und unerbittlich zur Sache. Die Dorfgemeinschaft ist ein eingeschworener Haufen. Nichts wird deutlich ausgesprochen, tief vergrabene Geheimnisse und so manches ungesühnte Verbrechen bestimmen das Klima. Mangelnde Klarheit ist die Grundhaltung dieser Männer und Frauen und die ist, so heißt es in diesem Buch, eine Art Multifunktionswerkzeug, das nicht nur Angriffs- und Verteidigungswaffen bietet, sondern auch ein breites Spektrum an Vorsichtsmaßnahmen. Kurz, das einzig Kluge, was man hier machen kann in diesem Ort, ist den Mund halten, stets wachsam sein, aufpassen. Tut man das nicht, dann kann es schlecht ausgehen. Gerede verbreitet sich dann anfangs ziellos, unbestimmt, aber nur scheinbar. Das Gift fängt an zu wirken. Das wissen alle. Es ist der Kodex des Ortes und doch ist in diesem Sommer alles anders. Die Hitze setzt sich fest. Die Farmer sind gereizt, ihre Tiere und die Ernte sind bedroht, wenn es nicht endlich wieder regnet. Ihre hart erwirtschafteten Gewinne schrumpfen, gehen drauf für die Rettung. Da ist jedes Mittel recht, das Besserung verspricht. Mittendrin in diesem Treiben die 15-jährige Trey, das störrische Mädchen, dessen Bruder im Dorf verschwunden, ja wahrscheinlich zu Tode gekommen ist, sind auf Rache. Und die bietet sich, als ihr Vater nach Jahren der Abwesenheit unerwartet zurückkehrt. Denn Johnny hat einen Plan, der alle reich machen soll. Gewieft, gewitzt und gefährlich nimmt die Geschichte schnell an Fahrt auf. Ein Fremder taucht auf, Scheunen brennen und der ehemalige Polizist Cal, der Trey liebt wie eine Tochter, muss aufpassen, dass er nicht selbst im Strudel der Ereignisse untergeht und Trey eben auch nicht. Dieser eindringliche Roman, der sich festsetzt in den eigenen Gedanken, dessen beklemmender Atmosphäre man sich kaum entziehen kann, ist bestes Lesefutter. Egal welches Alter, egal welches Geschlecht, Tana French schreibt für alle, die sich für die Abgründe der menschlichen Seele erwärmen können. Die Spannung lieben und die, ja, auch das ist wichtig, den klassischen Ermittler in Form des gestrandeten Ex-Cops nicht mehr missen möchten. Feuerjagd ist einfach unglaublich und damit ein geniales Weihnachtsgeschenk.
Das sagt unsere Redakteurin Kim Kindermann zu dem Buch Tana French, Feuerjagd, eine Geschichte von Familie und Vergeltung. Das Buch wurde übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Erschienen ist das im S. Fischer Verlag mit 530 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Eine Gruppe von ostdeutschen Schriftstellern, die will sich stärker bemerkbar machen, und dazu haben 21 von ihnen jetzt eine Gruppe Leipzig gegründet, innerhalb der Schriftstellervereinigung Pen Deutschland. Bei der jüngeren Geschichte des Pen Deutschland, da kann man gleich an Abspaltung denken. Nach heftigen Auseinandersetzungen im Pen Deutschland hat sich vor 2,5 Jahren die neue Vereinigung Pen Berlin gegründet, als Abspaltung sozusagen. Die Gruppe Leipzig, die neue Gruppe, hat jetzt zwei Sprecher gewählt, Katrin Ehnlich und Benedikt Dürlich, und der ist jetzt für die Lesart am Telefon. Guten Tag, Herr Dürlich, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch.
Um das erstmal zu klären, will jetzt die Gruppe Leipzig innerhalb des Pen Deutschland arbeiten, oder ist das jetzt möglicherweise der Vorläufer eines Pen Ostdeutschland?
Nein, wir sind Teil des Pen Zentrums Deutschland. Also wir fühlen uns alle als Mitglieder des gesamtdeutschen PEN, der ja jetzt sein 100-jähriges Bestehen feiert.
Mhm. Und welche Auslöser gab es denn aber, eine eigene Gruppe Leipzig, eine eigene Gruppe ostdeutscher Autorinnen und Autoren zu gründen?
Also das Unbehagen unter vielen Autoren aus den ostdeutschen Bundesländern und aus Berlin ist, dass wir in der Leitung des jetzigen PEN nicht mehr vertreten sind und die Stimme, man kann es so sagen, des Ostens zu kurz kommt, beziehungsweise die Anliegen, die viele von uns bewegen, dass die nicht sich artikulieren, was ja nicht nur ein Problem ist, dass dort in der Leitung des Darmstädter, also des deutschen PEN, niemand diese Stimme erhebt, sondern das Problem ist auch, dass wir vielleicht uns zu wenig aktiviert haben in den letzten Jahren.
Und was sind Ihre Anliegen, die Sie gerne vertreten möchten mit dieser Gruppe?
Ja, generell stehen wir ja hinter dem Grundanliegen des deutschen PEN bzw. des internationalen PENs. Wir wollen in jeder Hinsicht das freie Wort verteidigen gegen jedwede politische oder auch ästhetisch begründete Beschränkung von Meinung. Aber wir wollen auch stärker, und das ist ein Anliegen, ein wesentliches Anliegen, stärker die Literaturförderung in den neuen Bundesländern und auch in Berlin helfen zu befördern. Das ist ein Anliegen. Wir wollen, wenn es geht, Kontakte so knüpfen, dass wir mehr auch ins Gespräch mit Jungen heran und Erwachsenen kommen, etwa an Schulen oder in Universitäten. Also das ist eines der Anliegen. Dabei gibt es unter anderem so einen Vorschlag, dass wir mit bestimmten Pilotprojekten versuchen wollen, zum Beispiel in die Gymnasien zu kommen und einen Diskurs auch mit unseren Stipendiaten, also mit den verfolgten Schriftstellern, die ja hier bei uns ein Asyl haben, dass diese auch in den östlichen Bundesländern einfach mal zu Wort kommen, und zwar immer mit den Autoren vor Ort.
Und hat das auch damit zu tun, wenn Sie das jetzt so schildern, Menschen, Schriftsteller aus anderen Ländern, die hier bei uns Asyl gefunden haben, in Gymnasien zu bringen in Ostdeutschland? Einerseits damit, dass, wie wir ja gelernt haben, viele auch ostdeutsche Jugendliche zu rechtspopulistischen Parteien tendieren, die wählen oder sich vorstellen können, die zu wählen. Ist das auch ein Hintergrund für diese Aktivitäten?
Das ist ganz gewiss ein Hintergrund. Ich bin ja in der sogenannten Findungskommission, die ja jetzt die neue Leitung sozusagen mithilft zu gründen. Wir haben ja nächstes Jahr im Juni eine Mitgliederversammlung in Darmstadt, wo wir auch wollen, dass ostdeutsche Autoren dort in die Leitung hineinkommen. Also das Anliegen ist, dass wir etwas tun sollten, wie wir die Demokratie auch verteidigen, das freie Wort, auch in Situationen, wo Rechtspopulismus oder auch Linkspopulismus bestimmte Grundanliegen, die wir haben, nämlich das freie Wort jederzeit zu verteidigen, dass diese bedroht sind. Also in den neuen Bundesländern haben wir gerade unter der jungen Generation auch sehr viele AfD-Wähler gehabt bei der Europawahl, aber auch bei den Landtagswahlen jetzt. Das wollen wir auf jeden Fall helfen, diesen Diskurs für das freie Wort mit zu forcieren.
Und was Sie gesagt haben, genau den Diskurs für das freie Wort. Können Sie uns noch ein Beispiel dafür sagen, wo das bedroht ist aus Ihrer Sicht von, wie Sie gesagt haben, von Rechts- oder auch von Linkspopulisten?
Ja, ich habe selbst, ich bin ja auch Publizist, schreibe auch für Zeitungen. Ich habe eine große Recherche, auch in Abstimmung mit der Taz in Berlin, über die Bedrohungen der Kommunalpolitik hier zum Beispiel in Sachsen, wo ich lebe, in Dresden zurzeit und in Bautzen. Und eine Recherche gemacht über die Bedrohungen, die zum Beispiel die Bürgermeister von Weißwasser oder von einer kleinen Gemeinde im Landkreis Bautzen in Nebelschütz oder in Pulsnitz, wie diese Kommunalpolitiker bedroht werden. Das ist ein Thema, das mehr ist als nur eine Bagatelle. Also das hat sich sehr stark in den letzten, ja, ich würde sagen 2-3 Jahren in der Region, aus der ich komme, aus der deutsch-sorbischen Lausitz, hat sich das verstärkt. Aber das ist unterdessen nicht nur ein Thema in den Rändern der Großstädte, sondern überall ein Problem, deutschlandweit aus meiner Sicht. Ja, unter anderem,
Wir rennen auf die Nachrichten zu, deswegen werde ich so langsam ein bisschen panisch, Herr Dürlich. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Wir haben über die neue Gruppe Leipzig in der Schriftstellervereinigung PEN Deutschland gesprochen, eine Gruppe mit 21 ostdeutschen Schriftstellern, und wir haben mit einem der Sprecher geredet, mit Benedikt Dürlich. Ganz herzlichen Dank dafür.